Moin aus Hannover, willkommen zu Kikiriki. Wir sitzen hier ganz spontan zwischen Vor- und Hauptrunde mit Jan Dreiling-Eschweiler wie immer und Ruben Heinrich heute das erste Mal. Moin erstmal an Jan.
Moin Hannes. Du bist noch ein bisschen aufgeregt, das ist ungewohnte Location hier, ne, mit den Spielzeugen im Hintergrund. Aber herzlich willkommen Ruben Heinrich hier an deiner Heimspielstätte jetzt in den letzten drei, vier Jahren. Spielst du hier bei Hannover 96. Was ist das für eine Zeit für dich in deiner Kicker-Karriere?
Die letzten, ja, erstmal ist es natürlich generell zu sehen, dass immer mehr Tischfußballvereine den großen Verein der Hauptstädte halt angegliedert werden. Und von daher ist es natürlich ganz cool, wenn man halt sagt, okay, Hannover war einer der ersten oder mit da die führende Garde, die halt gesagt hat, okay, jetzt das alte traditionelle KGB Hannover wird jetzt umgenannt in Hannover 96, was halt einfach einen anderen Flair gibt und auch eine andere Außendarstellung. Ja. Wenn man Leuten einfach sagt, ich spiele für Hannover 96, dann finden wir das gleich
aber ganz anders beeindruckend. Du bist ja auch Hannover jung, oder? Also wie sagt man Hannover? Bist in Hannover aufgewachsen, Hannover 96, vielleicht auch dein Lieblingsverein im Fußball?
Ja, ich bin ja schon der ganzen Sache etwas enger verbunden. Ich meine jetzt gerade Live-Einschub. Bayern hatte leider unglücklich 3-1 gewonnen gegen Hannover. Ist halt immer noch auch eine Herzensangelegenheit, allerdings muss man das stark voneinander trennen. Also nur weil ich jetzt für Hannover 96 Tischfußball spiele, hat das nicht so viel mit meinem Fan-Dasein für den Fußballverein zu tun. Muss man ja auch klar sagen, Hannover wird das stark getrennt, der Breitensport zu der Profiabteilung. Das ist ja auch gar nicht bei jedem Verein so. Hier ist es halt leider so, was halt bedeutet, dass wir dann auch nicht ganz so viel davon profitieren, weil der Breitensport natürlich immer finanziell deutlich stärker belastet ist.
Aber wir wollen ja Werbung machen. Ihr seid ja mehrmaliger deutscher Meister mit Hannover 96
geworden. Genau, zweimaliger jetzt hintereinander. Deutscher Meister mit Hannover 96. Gleich das erste Jahr unter dieser Flagge lief es nicht ganz so gut, aber anschließend konnten wir dann natürlich wieder durch die Verstärkung natürlich auch aus Hamburger Sicht mit Mignon und Krutzki, die haben uns natürlich da nochmal deutlich ein anderes Profil gegeben. Zweimal in Folge dann nochmal die deutsche Meisterschaft gewinnen.
Und Knut ist ja nicht auch bei euch?
Genau, aber das ist ja ein Altbewährter, der wohnt ja inzwischen nur in Hamburg.
Ja, genau, also eigentlich Hannoveraner, wohnt aber in Hamburg.
Ja, jetzt ursprünglich ja nicht Hannoveraner, aber wir sind wenn man das so traditionell, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, worum es ja auch ein Stück weit geht, von ganz damals sind wir ja so die Nordleute, wo wir ja noch alle auf dem Leo TS die große Tour durch Bremen, Asendorf, Hannover und jetzt verpasse ich schon den nächsten. Was war denn das vierte? Weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Und das war die große Tour auf dem Leo TS, den eigenen Tisch mitbringen und Tischfußball spielen. Ne? Und das ist natürlich die Gemeinschaft von damals. Und da gehörte halt dann auch Knut schon zu uns mit Ingo. Und deswegen gehört er halt auch einfach zu uns.
Zum Inventar. Stimmt, also Ingo und Knut sind heute nicht da, aber dann doch die alten Gesichter, oder? Also Kai Czikonski, Erik Wakulinski, sind die auch aus dieser Zeit?
Genau. Man muss ja sagen, Kai Czikonski, Erik Wakulinski sogar noch vorher, also aus dieser Zeit natürlich der Leo TS-Tour auf jeden Fall. Allerdings war ja durchaus Olympic Oldenburg noch ein Tischfußballverein.
Olympic Oldenburg.
Die da halt noch einen relativ großen Stellenwert
ist
haben.
Ist auch noch zweite Bundesliga.
Richtig, wurden allerdings von einer, ich sag mal, von einer Tischfußballbedeutung von den Devils abgelöst, aber spielen halt immer noch ihre Rolle. Verfolge ich jetzt nicht ganz so, aber da sind halt immer noch bekannte Gesichter, die eben von den damaligen Turnieren zu sehen waren. Und deswegen ist Kai Czikonski, Erik Wakulinski, Christian Heise
ist auch heute
da. Genau. Das sind dann natürlich nochmal die ganzen alten Namen.
Lass uns noch ein paar Namen fallen lassen.
Ich würde gerne nochmal einmal kurz, wir müssen ja auch immer die Basics erklären. Was ist der Leo TS?
Der Leo TS ist natürlich der spannendste Tisch, den man sich so vorstellen kann. Es ist ein Gerät, was leider gar keine Bedeutung mehr hat. Wurde halt viel in Norddeutschland gespielt. Am auffälligsten ist es, weil die Spielfiguren, der Kopf ist nach dem Matt.
Mit den Segelohren.
Genau, mit den Segelohren. Und zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass die Füße recht schmal sind, dass die Seiten der Füße, dass die eine Spitze haben. Das heißt, dieses seitliche Führen, man muss halt sehr, sehr viel ausbalancieren. Und das ist schon ein spannender Tisch gewesen. Vor allem sehr flache Tore, was das Tore erzielen aus geklemmten Positionen nahezu unmöglich gemacht hat. Das hatte einfach unendlich spannende Szenen, weil also die Schlachten gegen Hansberg-Teams damals in der Bundesliga, als der TS noch erlaubt war und der Hansberg, das war legendär. Also der ein Unentschieden auf dem anderen Tisch irgendwie geholt hat, der hat die Begegnung gewonnen.
Und
das war halt richtiges Kämpfen. Ne? Damals wurde noch Tischfußball gearbeitet, heute spielt man es ja schon.
Wogegen den Hansberg gibt es ja noch heutzutage. Wo sind die verborgenen Leo TS Spieler und Tische?
Ja, den TS findet man sicherlich noch in manchen Kneipen, aber ab dem Zeitpunkt, wo man jetzt einfach das Tischfußballspiel hin zum Sport oder hin zum Turnierbetrieb machen will, sind einfach die anderen Tische da hilfreicher, um da konzeptionell drauf zu spielen. Wobei ich ja sagen muss, dass das Spielen damals auf dem TS viel für Fähigkeiten, die ich jetzt im Tischfußball habe, dafür gesorgt haben, dass ich das habe.
Also ja, denke ich auch.
Ballbehandlung, die hat mir da doch geholfen.
Aber das heißt, Leo TS, also wie lange spielst du dann schon?
Ich spiele schon eine Weile. Also meine ersten Leo TS-Turniere habe ich, glaube ich, 2003 gespielt.
Ja, 16 Jahre. Und hast du vorher aber auch schon irgendwie privat hingekickert und bist dann irgendwann in dieses Turnierwesen reingerutscht? Oder,
Eigentlich nicht wirklich groß. Also ich habe halt, als ich Abi gemacht habe, in der Schule halt gespielt. Aber da habe ich halt gespielt, wie das so jeder spielt. Also einfach, ich hau halt immer drauf, so von überall und sowieso. Und hatte halt einfach den Vorteil, dass ich halt gewonnen habe. Ich konnte es immer nicht beschreiben, warum. Aber irgendwas habe ich besser gemacht als die anderen. Und mit dem Studium dann, was in Hannover war, wollte ich halt einfach jetzt mal sehen, wo sind die halt besser sind. Und die habe ich dann gefunden in dem Verein, wobei man damals halt noch in öffentlichen Locations gespielt hat. Ne? Also hier in das Rockhaus in Hannover.
Ja, rechts. Im Keller.
Im Rockhaus ist ja Etage oben. Weiß nicht, nee. Du meinst das Roadhouse im Keller?
Richtig.
Aber immerhin gar nicht mal so schlecht.
Ja, also da war ich nämlich mal, weil auch ich sehe da so einen Kicker im Keller und da sind wir halt auch runter und da sind zwei so Löwe-Vollstange und
genau,
halt
genau,
alles.
Genau. Krass. Und im Rockhaus war halt das eine und dann noch eine andere kleine Kneipe. Da wurde sich dann halt regelmäßig getroffen von den Jungs, die halt damals in Badenstedt die KGB gegründet haben, weil das halt deren Stätte war. Und dann halt hin zu einem kleinen Bandkeller, dann zu einem etwas größeren Raum direkt gegenüber und so wurde es immer größer, immer mehr bis jetzt.
Und dann hast du damals schon Abroller geschossen oder dann waren das diese Zieher-Schieber-Geschichten?
Ja, wenn man auf dem Leo TS Abroller versucht, dann kommt man genau gar nicht weit. Genau, dann schießt man nämlich einfach an die Latte und schießt kein Tor mehr und das heißt, das erste Spiel, also die ersten Formen war halt einfach den Ball seitlich versuchen, den Ball zu bewegen und dann gib ihm. Ne? Und damals war auch die Definition eines langen Ziehers, wenn der halt irgendwie Richtung Mittelpunkt kommt. Das würde man heute halt nicht mehr unbedingt als lang bezeichnen, aber gut, das war das Spiel von damals.
Und wann hast du dann dein Abrollersystem entwickelt? Also wenn man dich betrachtet als Spieler, ist dein System schon einmalig, finde ich. Also du hast eine sehr tiefe Haltung. Manchmal muss der Torwart Jovale da noch einen Schritt zurückgehen, damit du überhaupt Platz bekommst. Du visierst das Tor an.
Das ist ja eher so eine Ego-Geschichte.
Und dann kommt halt eben dieser knackige, an den Innenpfosten geschossene Schuss aus der Mittelposition. Also das ist ja schon, ja, manche sagen, das ist wie ein Chat-System. Wann hast du das so entwickelt und oder wer hat dir das beigebracht? Oder hast du das selber überlegt?
Ja, das Schlimme ist ja, dass es gab halt damals keinen, der das einen beigebracht hat. Ne? Also es gab, wie gesagt, wir waren halt alle überzeugte Leo TS-Spieler und mussten halt auf der Bundesliga auch mal andere Sachen machen. Das heißt, auf der Bundesliga habe ich dann geguckt, was gibt es überhaupt, also wie spielen die anderen, weil jede Auswärtsbegegnung war natürlich schwierig und kann mich dann durchaus daran erinnern, zu gucken, so, was gefällt mir eigentlich vom Spielstil. Kann mich halt daran erinnern, dass Ronny Falk da halt definitiv einer von diesen ersten war, wo ich so ein Abrollersystem gesehen habe. Und also man kann es ja nicht wirklich vergleichen mit dem, was ich halt jetzt spiele, aber das war halt so das erste Mal, wo ich inspiriert wurde, auch nochmal was anderes zu spielen, weil auch diesen Zieher auf einer Vollstange, ne? Und dadurch, dass ich ja jetzt auch nicht die absolute Muskelmasse beherrsche, kriegt man diese Vollstange, also das ist schon auf Dauer anstrengend gewesen und dann wollte ich halt mal ein alternatives Spielsystem haben, alleine um auswärts auch mal anders punkten zu können. Und dann stellt man sich halt zu Hause hin und überlegt sich halt so, was macht man? Und es gibt halt, also damals gab es halt einfach keinen, der einen korrigiert hat. Ne? Also es gab halt früher Erik Wakulinski, der viel die P4P-Tour mitgefahren ist und halt quasi Eindrücke mitgebracht hat. Und der allerdings sich schnell auf sein Jet-System quasi festgelegt hat. Und dann habe ich mir gesagt, na, dieses aus dem Handgelenk, das fühlt sich für mich nicht so an, als dürfte ich das machen. Und habe mich dann halt hingestellt und habe das so entwickelt. Deswegen ist es halt vielleicht auch nicht so groß angelehnt an andere, weil es einfach gar keinen gab, wo ich mich hätte anlehnen können.
Und was ich mich dann manchmal, ich habe ja auch ein paar Spiele von dir kommentiert oder angeschaut, wann schießt du dann auch mal den Kurbler? Also gerechnet, also gefühlt schießt du da die Option nie in meiner. Ich will jetzt auch nicht so viel in die Analyse eingehen, aber gut, es ist ja. Ja, du schießt es ja dann öfters in die Ecken, würde ich mal behaupten.
Schießt du rein oder schießt du nicht rein?
Genau, schießt dann auch manchmal rein, ja.
So, und das ist dann im Endeffekt die Beantwortung der Frage. Ja. Solange ich damit erfolgreich bin, gibt es für mich immer relativ wenig Argumente, was anderes zu machen.
Ja. Und ja, ich habe noch eine Frage. Also wer ist denn, ist Jo Wahle immer noch dein Lieblingstorhüter oder ist er dein Lieblingsmitspieler im Doppel? Das Doppel ist ja, finde ich, eine interessante Konstellation. Es ist das kleinste Team irgendwie. Man kommt sich sehr nah und schätzt sich, denke ich, auch als Topspieler. Und ihr spielt ja schon ewig gefühlt zusammen.
Genau, wir spielen halt ewig schon zusammen, weswegen es halt auch funktioniert, dass wir hier halt spielen. Also ich werde jetzt den Teufel tun und so sagen, Joe ist mein Lieblingstorhüter, weil das alle anderen Torhüter, mit denen ich gerade regelmäßig spiele, eine Breitseite geben würde. Würde auch allen Torhütern, mit denen ich spiele, nicht gerecht werden, weil sie halt alle was mitbringen, was ich halt sehr schätze. Ich bin da relativ sensibel, was die Wahl meines Torhüters angeht. Ich kann nicht mit so vielen Leuten spielen, weil ich sehr viel von der Energie des Tisches abhängig bin, wie das halt auf meiner Seite läuft. Und es muss halt passen. Und es funktioniert halt sowohl mit Daniel Sorge halt sehr gut, als auch mit Min Jung Bai, was man ja durchaus ab und zu in Hamburg ja auch sehen kann. Dann bin ich mal sein Torhüter, er ist mal meiner. Das ist ja dann auch quasi die Sache, die es sehr angenehm macht. Aber viel wichtiger ist quasi das Gefühl an der Seite. Ja. Und der ist halt mit Joe sehr gut und er führt halt mich dazu, ruhig mein Spiel spielen zu können und nicht in eine andere Richtung gehen zu müssen.
Und ihr habt ja unheimlich viele Spiele schon gespielt, kannst du es überhaupt abzählen? Ich würde auf über 1000, was weiß ich, wie viele Spiele schätzen. Seht ihr heute noch Situationen, die ihr noch nie gesehen habt? Also lernt ihr noch Neues in eurem Stellungsspiel, dass ihr plötzlich überrascht werdet aus irgendeiner Offensivsituation des Gegners? Oder?
Na, da ist es eher so, dass ich halt mit Daniel mache ich Sachen halt ein bisschen anders als mit Joe. Und wenn ich dann halt quasi in die Muster fahre, die ich halt mit Daniel fahre und Joe darauf nicht genau weiß, dass ich jetzt so reagieren werde, weil er halt einfach viel vom Turniergeschehen halt einfach weg ist. Dann werden wir halt mal überrascht, aber dann eher, weil ich halt einfach quasi gerade dann denke, mit wem anders zu spielen.
Okay, ja. Interessant. Hannes.
Ich weiß nicht, du habt ja gerade in Hamburg gespielt, habt ihr auch so eine Skandalpartie gespielt, weißt du, Skandal nicht. Ja, da habt ihr gegen zwei Hamburger gespielt, wo auf dem Papier hättet ihr auf jeden Fall gewinnen müssen und habt dann aber knapp von, also mein Junge und du habt dann gespielt. Mhm. Das war für alle sehr, sehr überraschend und alle waren so, was ist da gerade passiert? Und da war
noch
so
eine riesige Überraschend Traum. Ist ja jetzt was anderes als ein Skandalspiel.
Ja, also für mich innerlich war es halt so, also ich habe das gesehen, dass diese Partie stattfindet, dachte so, ja, das ist ja ganz klar und dann auf einmal gehen halt die Falschen vom Tisch und irgendwie so, was war da jetzt gerade los? Kannst du dich noch dran erinnern? Also was war?
Also ich habe jetzt schon mehrere solche Spiele erlebt, deswegen müsstest du jetzt schon die Gegner nennen, bevor ich jetzt einen falschen benenne.
Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Also
das war gegen George und Flo Liedenkamp. Und da hat George halt sehr, sehr gut Min Jung gehalten. Und da würde mich mal immer interessieren, weil ihr seid ja schon super viel in den Turnieren, immer krass dabei. Also was hat da irgendwie gefehlt? Oder war dann der Auslöser, dass man so eine Partie dann abgibt, wo man halt von der Turniererfahrung her wahrscheinlich deutlich... Jan schüttelt den Kopf.
Ich würde auch erstmal vermuten, also Ruben kann das vielleicht dann noch besser erläutern, ich würde auch erstmal vermuten, da ist viel zwischen Min Jung und George auch.
Ja, das kann natürlich sein, dass du irgendwie so eine Art, ja.
Ruben liegt. Ja, zumindest ist das eben so. Ne? Man weiß ja auch durchaus, was passiert, wenn man gegen George verliert.
Ja. Autokorso.
Und ich glaube, dass es da halt einfach eine Historie gibt zwischen den beiden, die ich nicht mal inhaltlich füllen kann. Das ist dann halt das eine, also die eine Thematik, die andere ist, gegen den Flo habe ich noch nie gespielt, wusste ich halt nicht. Der hat ein extrem hochprozentiges Spiel gegen uns gespielt, also sowohl auf der Fünferreihe als auch bei mir reingeschossen. Und dennoch ging es ja in den fünften Satz, das muss man auch mal sagen. Also eigentlich spielten wir, also spielten mein Junge und ich einen relativ unterirdischen Satz oder unterirdisches Match und verlieren es halt dennoch, und aber auch zu Recht verloren, weil die anderen einfach dann hochprozentig gespielt haben und halt die Nerven einfach behalten haben in der Situation. Und sie hatten halt nichts zu verlieren. Ne? Das ist halt, ist halt die Sache. Da passieren halt gewisse Dinge, die dann auch erzwungen werden. Und das ist ja dann auch einfach, ne? Wenn man guckt, wie die Persönlichkeit von George ist, der erzwingt halt auch einfach positive Sachen für sich. Ja. Und wenn das passiert in so einem Match und natürlich dann auch noch, ich sag jetzt mal, in Hamburg findet man das durchaus auch mal ganz schön, wenn Minion am Struggeln ist. Und,
das kommt drauf an, wie man meint, aber ja.
Genau, ja, nur tendenziell mag man ja als Zuschauer immer den Sieger die als Underdog und ja. Bei George ist, glaube ich, nochmal so mit anderen Sympathien gespickt, und das ist dann halt einfach irgendwann, kann das dann halt mal doof laufen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir mal ein Rematch bekommen, dass das nicht nochmal so ausgeht.
Ich würde es mir wünschen, weil ich es mega spannend finden würde, weil, also ich habe ja immer so die These, ich habe mit einem Jungen auch mal irgendwann an der Bar geschnackt, halt, dass einfach, man, wenn man so weit kommt und so oft so gut in Turnieren abschneidet, da hat man einfach so einen riesigen Werkzeugkoffer an Dingen, die man halt nutzt, um sich halt mental auch in so ein Spiel reinzuarbeiten. Und das hat da ja offensichtlich jetzt einfach mal nicht, also irgendwie nicht funktioniert oder warum auch immer. Also können ja auch noch andere Gründe sein, also mit Historie und was auch immer dann auch noch passiert und dann vielleicht noch einen schlechten Tag gehabt. Da würde mich halt einfach nur interessieren, wie das dann beim nächsten Spiel wäre, wie man sich da dann reinbringt, dass man da sagt, okay, das passiert uns nie wieder und rasiert einfach mal richtig oder halt auch nicht. Das wäre halt so, das finde ich dann sehr, sehr spannend.
Gut, das ist ja grundsätzlich erstmal das, wo man dachte, dass der Anspruch ist halt da, aus diesen Spielen seine Schlüsse zu ziehen, um in dem nächsten Spiel gewisse Sachen nicht nochmal zu machen.
Aber würdest du dir zum Beispiel dann, sagen wir mal, das passiert jetzt und ihr ahnt, dass das passieren könnte, also sagen wir nochmal, du weißt vor dem Turnier, dass du gegen George spielen würdest, würdest du dir dann auch Videos und sowas angucken, also dich wirklich darauf vorbereiten und sagen, okay, jetzt, der schießt nie wieder ein Tor oder kommt nicht, was weiß ich auch immer.
Nee. Das könnte ich. Nee. Ich bin eh nicht so der ganz große Videogucker und ich bin halt auch, also bei solchen Sachen liegt es jetzt nicht, also ich glaube, dass es weniger direkt an dem Gegner gelegen hat, dass das Spiel so verloren ist, sondern in der Ausführung und in Entscheidungen, die man selber beeinflusst. Und die muss ich mir nicht im Video angucken, sondern da habe ich klare Ideen, da habe ich klare Gedanken zu. Und das hat dann auch was, also dadurch, dass die Turnierhistorie mit Min Jung ja noch nicht ewig lang ist und ich spiele mit ihm in der WM, und deswegen sind diese Turniere für uns ja auch sehr, sehr wertvoll, um genau nämlich so ein Spiel erleben zu dürfen. Ja, also ich nehme das jetzt positiv, weil ich das natürlich auch sehen kann, als klar, es kann halt diesen Moment geben. Und jetzt ist dann halt meine bzw. unsere Aufgabe, was können wir dafür tun, um aus dieser Situation positiv herauszukommen. Deswegen ist jetzt, sehe ich das gar nicht als so negativ. Klar, ich gewinne halt gerne jedes Turnier im Kick, aber auch aus so einer Niederlage kann ich dann was Positives rausziehen.
Super Einstellung. Also ich fand es auch, also hab's auch, wir wollten nicht das rüberbringen, dass es negativ war, so jetzt für euch. Sondern, also du meinst denn, das ist ja... Du,
also, ist, wenn ich verliere, ist es erstmal doof.
Ja, nee, gut, genau, klar. Na, natürlich, jeder möchte gerne gewinnen, so ungefähr. Zumindest die meisten, aber ja.
Aber das gut. Weiterkommen dann, ne?
Und genau, das finde ich auch so spannend.
Spiel geht,
ja. Genau, wie geht es ins nächste Spiel, weil viele haben ja auch, also habe ich auch schon gesehen, dass Leute irgendwie sich Sachen aufschreiben oder Handy-Notizen haben, wie sie auf Leute schießen, wie Leute schießen. Führst du auch solche Listen, hast du dann, oder hast du von den Videospielern eh schon so im Kopf, was die grob spielen, und den Rest schaffst du eh durch deine Technik oder deine Erfahrung eh schon zu besiegen?
Ja, ich habe erstmal einen eigenen Spielplan. Ne? Also ich hab eine eigene Idee, wie ich das Spiel jetzt gleich gewinne. Und je nachdem, gegen wen ich spiele, haben die halt andere Ideen, um mich daran zu hindern. Ne? So würde ich das jetzt erstmal eigentlich eher beschreiben. Und klar kann ich mich daran erinnern, wie jemand es geschafft hat, mich an meinem Plan scheitern zu lassen. Aber ich führe da nicht so Buch drüber, weil ich das auch gefährlich finde, weil die spielen ja auch nicht, es ist ja kein geklontes Spiel, was ich habe. Also wenn ich heute gegen jemanden spiele, spielt er in 3 Monaten nicht nochmal genau so, sondern anders. Es ist dann auch immer abhängig, so wie viel Druck macht gerade der Gegner, wie viele Aktionen haben halt funktioniert, ja, also wie sind da die unterschiedlichen Situationen und mit wie viel Gelassenheit, wie viel Druck, was herrscht da überhaupt, also was bringt der halt mit, und schon ist das Spiel sehr, sehr anders. Ich weiß natürlich bei gewissen Leuten, dass die halt immer ähnliche Dinge machen, genauso wie wenn man die fragen würde, ja, der Ruben, der kurbelt wahrscheinlich nicht so oft.
Trifft aber trotzdem.
Und genau, diese Einstellung darf man halt so lange haben, bis man mich halt kein Tor schießen lässt. Und dann kann man halt gucken, was dann passiert.
Aber spannend. Apropos Spielen, wir müssen so langsam zum Ende kommen.
Aber ich habe noch eine Sache.
Ja.
Mich interessiert dieses Thema halt, wie man in so ein Spiel reingeht, weil ich hier gerade so ein bisschen als Keeper unterwegs bin, mir das also mal angucke, und du musst ja als Keeper mal lernen, dann schießt du erstmal 2, 3 und dann weißt du so ein bisschen und dann versuchst du den ja auf die Fährte zu locken, Dinge zu tun, die du möchtest, dass der tut. Und eben war ein Feueralarm hier, wir sind ja in Hannover auf dem Turnier, war Feueralarm, alle mussten raus, und dann hatte mein Stürmer, weil wir haben eine Partie unterbrechen müssen, einfach jemanden gefragt, hier, du hast doch letztens gegen den und den gespielt, wie hast du es auf der 5 gemacht? Dann haben die halt da irgendwie 5 Minuten drüber debattiert, und wir gehen wieder an den Tisch und auf einmal ist halt, läuft die 5, 20 Mal besser. Mhm. Wo ich mir dann, also ich kann mit den Informationen meist ja gar nicht so anfangen, und die sind dann, ich nehme mir die Doktor an der Kickerologie, die sich da halt so tief reindenken, die Darstellungswechsel und gucken sich alles an und machen alles und haben dann irgendwelche so eine gefühlte Geheimsprache. Ist das bei dir auch so, dass du halt sowas dann einfach weißt, dass man sich dann auch dann darüber austauscht, oder ist das wirklich so, dass du jedes Mal offen reingehst und dann quasi wie so eine Art Proben nimmst, wie der Gegner jetzt reagiert und dann einfach dein Spiel abfährst?
Also kommt schon drauf an, wie gut man den Gegner kennt. Ne? Also ich muss nicht immer neu reingehen in ein Spiel bei jemandem, der halt Tendenzen hat. Es ist halt natürlich immer schwierig bei jemandem, wenn ich den Gegner einfach gar nicht kenne, dann muss ich mir halt Sachen angucken. Ne? Also dann bin ich auch nicht der Mensch, der halt sagt, ab Ball 1 nehme ich dir alles ab, sondern in der Regel spielen die erstmal 10 Bälle durch und dann gucken wir mal, dann hoffe ich, dass mein Torwart gut genug ist. Und dann fange ich da mal an, irgendwie aus dem zu lernen.
Aber so wie ich das verstanden habe, ist ja dein Spiel auch durch die Offensive erstmal geprägt, und das ist der Matchplan. Jetzt geht's gleich ins Profifeld, denke ich mal, hier auf dem ITSF Pro Hannover. Ja. Bei Hannes vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wo wir gerutscht sind. Ja, dann werdet ihr wahrscheinlich im Finale dann gegeneinander spielen. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, du hattest das angesprochen, die WM steht kurz bevor. Es ist ja auch ein großes Thema immer in diesem Podcast. Und du spielst mit einem Jungen bei, ja. Also neuer Partner sozusagen fürs Doppel. Und Multitable, da hast du ja auch durchaus Fähigkeiten, was man so hört. Hast du da irgendwelche Ziele? Habt ihr irgendwelche Ziele euch gesetzt? Oder wie geht ihr daran nach Murcia?
Also ich weiß nicht, wie mit dem Jungen da rangeht. Ich möchte mal nicht vorweggreifen. Ich gehe an solche Spiele heran, wo ich halt sage, ich will an dem Tag das Beste rausholen, was halt geht. Wenn das der Turniersieg ist, dann nehme ich den halt mit. Ich gehe aber nicht dahin und sage, ich will das Ding halt gewinnen oder ich erwarte es zu gewinnen. Denn wenn ich an dem Tag auf jemanden treffe, der einfach eine bessere Leistung zeigt, dann ist das okay, solange ich mit meinem zufrieden bin. Ich will da halt gegen gute Leute kommen und will denen eine Aufgabe stellen, und die müssen sie bewältigen. Und wenn sie die nicht bewältigen, dann mache ich das so lange, bis...
Aber so Vergleiche im Vorfeld, dass du deine Chancen einschätzt oder so, das sind keine Gedanken bei dir?
Also kann man nicht wirklich machen, weil zum einen, ich bin nicht der größte Fan von diesem Format des Multitables, da kann man jetzt auch mal drüber sprechen, also so wie es praktiziert wird, und deswegen hat es natürlich auch sehr, sehr viel mit Losglück zu tun, wie halt gewisse Sachen halt laufen. Was ich halt durchaus ausrechne, ist diese Wechselmöglichkeiten, die ich mit meinen Jungen habe, dass wir die maximal versuchen, gewinnbringend einzusetzen. Mhm. Und das wird halt spannend sein, weil da haben wir halt keine Erfahrungswerte, die uns da quasi Informationen darüber geben, wie das ausgehen wird. Aber zumindest wird es, glaube ich, eine Herausforderung.
Ja, aber habt ihr einen Plan, dass ihr da noch mehr darauf vorbereitet? Wir haben mit Tommy Haas mal gesprochen, und der hatte ja vor dem World Cup in Hamburg der 3 Monate lang einfach nur gekickert. Also einfach nur gekickert und...
Auf allen Tischen.
Auf allen Tischen immer gib ihm. Also habt ihr auch noch so einen speziellen, so einen Trainingsplan, wo ihr sagt, okay, das fahren wir jetzt ab und dann...
Ich bin noch heute hier.
Und ein heimtisches Leo, dann spielt mein Jungen vorne erstmal den ersten Satz.
Ich war ja gerade mit meinem Jungen in Österreich, ne? Und hab dann WS mit ihm gespielt und lief
Galando
auch WS. Recht erfolgreich eigentlich, muss man sagen. Und solche Sachen sind halt da. Wir fahren im Keks und spielen da halt. Wir werden halt sicherlich auch nochmal gucken, wie wir dann eine andere Tisch Sorte nochmal bespielen werden, aber es gibt halt unterschiedliche Leute in der Intensität der Vorbereitung.
Naja, du bringst ja schon einen Haufen Erfahrung mit und dann gucken, wollen wir mal gucken, ob du heute den Titel auch nach Hause fährst mit Jo Wahle.
Das wird
ein starkes Feld.
Sehr starkes Feld,
heute, ja. Aus ja. dem ganzen norddeutschen Raum eigentlich hier auf dem ITSFO in Hannover. Und ja, vielen Dank, Ruben Heinrich, für diese Einblicke.
Wir hätten noch so viele Themen.
Ja, wir hätten noch so viele Themen. Es gibt bestimmt einen Ruben Heinrich Teil 2. Und spätestens vielleicht auf der WM.
Auf dem World Cup, ja. Da sind wir auf jeden Fall auch da und warten nur.
Alles klar.
Dann ja, viel Erfolg weiterhin hier und auch dann beim World Cup. Bis dahin, vielen Dank.
Dann heißt es Kikeriki.
Ja, genau, Kikeriki.